Die Kinder vom Leserhof, Kapitel 9. Überraschungen nicht nur für Russli. Im September und Oktober, den arbeitsreichen Monaten, war Vinzenz Leser sonst unausgesetzt tätig von früh bis spät und dazu immer in fröhlichster Stimmung über seinen reichen Erntesegen. Jetzt ging er stillschweigend umher und konnte oft nachdenklich eine Zeit lang stillstehen und starr vor sich hinsehen, als habe er es mit Gedanken zu tun, die schwer ins Klare zu bringen waren. Die Sache mit seinem Buben lag ihm Tag und Nacht im Sinn und ließ ihm keine Ruhe. Er hatte seinen Buben lieb und war stolz auf ihn, der allen Leuten so wohl gefiel, wie nur ein Vater auf seinen Sohn sein konnte. Aber zur Vernunft musste er kommen, zur Erkenntnis seines Glückes, seines geebneten, sorglosen Lebens, um das ihn Tausende beneiden konnten. Zurechtkommen musste er um jeden Preis. Vinzenz Leser hatte jetzt beschlossen, was er mehrere Tage lang in seinen Gedanken hin und her bewegt und reiflich erwogen hatte. Denn es waren Gründe dafür und Gründe dagegen, die dafür hatten überwogen. Er trat in die Stube, wo seine Frau an seinem Kittel herumflickte und ihre Gedanken ebenso unruhig und ganz in derselben Richtung hin und her wandte, wie er soeben auch getan hatte. »Ich will am Sonntag den Buben fortbringen«, sagte der Mann gleich bei seinem Eintreten. »Ich bringe ihn zu meinem Bruder im Freiburgischen. Dem ist es recht und Arbeit ist da viel, bis zum Winter. Vinzi hat dort zu tun und wird froh sein darüber«, denn da ist nichts anderes zu unnützer Unterhaltung zu finden. Frau Stephane hatte ihre Arbeit in den Schoß fallen lassen. Weiß vor Schrecken blickte sie ihren Mann an. »Hast du auch bedacht, in welchem Zustand der Bruder ist, Vinzenz? Denn der Vetter war ein Sonderling.« »Das macht nichts«, entgegnete ihr Mann. »Er ist nicht bösartig, er will nur nichts angreifen und nichts regieren. Aber er hat schon den hellen Sinn zu wissen, dass ein Meister da sein sollte, nicht nur ein Knecht. Darum lässt er ja immer sagen, ich solle wieder heimkommen oder meinen Buben schicken. Vinzi ist nicht dumm. Wenn er merkt, dass er alles regieren kann, kommt ihm schon die Lust dazu und dann folgt die Kenntnis bald. Das ist die rechte Art für ihn, du kannst es glauben. Ich habe alles überdacht. Am Sonntag gehen wir.« Frau Stephane wollte noch einiges einwenden, aber es war gerade, als ob alles, was sie vorbrachte, ihren Mann darin bestätigte, dass er den rechten Ort gefunden habe. So schwieg sie. Jetzt wollte sie eingehend mit Vinzi reden, denn er wusste noch nichts von seiner nahen Versetzung. Die Mutter fand aber besser, ihn vorzubereiten und noch ein wenig über alles mit ihm zu sprechen, was jetzt auf dem Hof seiner Vorväter vorging. Vinzi könnte dadurch auch eher verstehen, dass der Vater ihn dorthin schickte, wo ja wirklich nun jemand nötig war. Als sie am Abend allein in der Stube saß und Vinzi, der mit dem Vater im Wald gewesen, heimkehren hörte, rief sie ihn zu sich. Da kam Steffeli eilig gestürzt, riss die Tür auf und schrie aus vollem Halse, »Er kommt wieder! Er kommt wieder!« Nun war es wieder weg. Die Mutter und Vinzi schauten einander an, sie hatten denselben Gedanken. Aber das war ja unmöglich, keines sprach ihn aus. Nun ging die Tür wieder auf und was sie für unmöglich hielten, geschah wirklich. Steffeli trat mit triumphierenden Blicken an der Hand von Herrn Dellrick in die Stube. Die Überraschung war so groß, dass weder Frau Stephane noch Vinzi ein Wort sagen konnten, aber die Freude leuchtete beiden hell aus den Augen. »Ich habe meinen Reiseplan geändert«, sagte Herr Dellrick nach der ersten Begrüßung. »Meine Freunde kehren auf einem anderen Weg nach Deutschland zurück. Ich musste noch einmal hierher kommen. Das konnte nicht anders sein. Man hat mich da droben auch mit solchen Haufen von Grüßen an Vinzi beladen, dass ich froh bin, diese nun ablegen zu können. Die guten Leute meinten alle, ich müsse sie dem Vinzi irgendwie übergeben können. Alle haben mich als einen alten, guten Freund behandelt, weil ich von Vinzi kam und seine Grüße brachte.« Vinzis Augen funkelten vor Freude und Wonne der Erinnerung. »Haben Sie alle gesehen? Auch den Großvater und den Pater Silvanus?« fragte er erwartungsvoll. »Alle. Alle. und alle haben dich im herzlichsten Andenken behalten, Vinzi«, entgegnete Herr Dellrick. »Der gute Vetter Lorenz und seine Frau konnten mir nicht genug erzählen, wie schön euer Zusammenleben war.« Noch musste Herr Dellrick den Dank der drei Jungen für die Geschenke ausrichten und die Freude, die diese hervorgerufen hatten. Rusli ließ vor Entzücken sein Geschenk gar nicht mehr aus den Händen. Wo er stand und ging, hielt er sein rotseidenes Säckchen fest, das mit prächtigen, in allen Farben schimmernden Marmor- und Achatkugeln gefüllt war. Jetzt trat der Vater in die Stube ein. Vor Verwunderung über den Gast stand er einen Augenblick unbeweglich an der Tür. Herr Dellrick war aufgestanden und ging ihm entgegen. »So ist's wirklich wahr«, sagte Lisa mit freudeglänzenden Augen, indem er die dargereichte Hand mit aller Kraft schüttelte. »Ich habe doch immer gedacht, es müsste so kommen. Es war so leer hier, seit Sie fort waren. Nun willkommen bei uns«, bekräftigte er mit neuem Händeschütteln. »Und nun setzen wir uns zu Tisch. Für diesen Gast wird die Frau wohl etwas Besonderes haben. Die hat sicher keine kleinere Freude als ich, dass er wieder da ist.« Schon war Frau Stefane verschwunden, um ihr Abendessen zu rüsten, das nun in großer Vergnüglichkeit verlief. Denn die Freude des Wiedersehens hatte für einmal alle trüben Gedanken verscheucht. Als Herr Dellrick jetzt vom Tische aufstand, sagte er, »Nun, Herr Leser, möchte ich Sie nach alter Gewohnheit zu einem Gespräch auf unserer Bank erwarten. Vergessen Sie Ihr Pfeifchen nicht.« »Niemals«, entgegnete dieser und folgte bereitwillig. Frau Stefane hatte augenblicklich verstanden, dass Herr Dellrick mit ihrem Manne allein zu sein wünschte. Sie hielt die Kinder zurück und blieb bei ihnen. Sobald die beiden Männer sich auf der Bank niedergelassen hatten, begann Herr Dellrick sein Gespräch. »Herr Leser, Sie werden wohl denken, dass ich einen Grund hatte, meine Reisepläne zu ändern und wieder hierher zu kommen.« »Sie tun nichts ohne Grund, Herr«, erwiderte der Angeredete bedächtig. »Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen, die mir so wichtig ist, dass ich keine Zeit verlieren wollte«, fuhr Herr Dellrick fort. »Ich hatte mir vorgenommen, einen Tag auf dem Berge zuzubringen, Vinzis Grüße daselbst abzugeben und mir selbst die Leute dort ein wenig anzusehen. Erst suchte ich ihren Vetter auf, den ehrenwerten Herrn Lorenz Leser und seine Frau. Diese guten Leute konnten mir nicht genug sagen, wie Vinzi ihnen mit seiner Musik und seinen Liedern die Tage verschönert habe und wie sie ihn alle schwer entbehren, die Alten wie die Jungen. Das müsste doch den Vater freuen, nicht?« Dieser nickte bejahend. »Dann besuchte ich den alten Großvater im Turm. Der hatte eine rührende Freude, als ich ihm Vinzis Grüße übergab. Er sagte mir, die schönsten Stunden, die er seit Jahren verlebt, habe ihm Vinzi mit seinem Spiel und Gesang bereitet, und sein höchster Wunsch sei, dass ihm einmal der Junge eine Strecke mit seinem Lied begleite, wenn er seinen letzten Gang antreten müsse. Das muss wohl etwas Rechtes gewesen sein, kein leichtfertiges Musikantenlied, das dem Alten einen solchen Eindruck gemacht hatte, das meinen Sie doch auch?« Vinzenz Leser nickte wieder schweigend. »Ich fragte noch den Pater Silvanus, ob er wohl etwas von der Musik verstehe. Da wurde der Alte ganz lebhaft. Pater Silvanus sei sogar ein großer Musiker gewesen, erzählte er mir, habe viele Jahre lang in einem Kollegium in Rom zugebracht, sei dann, von seinem eigenen Wunsch getrieben, hier auf den Berg in die Einsamkeit gekommen und nun auch seit Jahren da, wo er nun bleibe und viel Gutes stifte. Nun hatte ich gefunden, was ich suchte, den Mann, der über Vinzis Talent ein Urteil abgeben konnte. Ich ging zu Pater Silvanus. So wie er hörte, dass ich von Vinzi käme, zeigte er mir große Teilnahme. Gleich fragte er, ob der Junge Unterricht nähme und ob auch sein Talent beachtet werde. Ich sagte ihm, dass ich gerade darum zu ihm käme, um zu hören, was er davon halte. Jetzt wurde der gute Pater ganz warm. »Ob der Talent hat«, rief er aus, »ganz voller Musik ist der Junge. In der Anleitung, die ich ihm gab, hatte ich nie das Gefühl, ihm etwas beizubringen, sondern alles nur aus ihm herauszulocken. Er wolle mich nur auf zwei Dinge aufmerksam machen, sagte er weiter, dann könnte ich selbst urteilen. Eine erste Melodie, die Vinci gefunden, wenigstens die erste, die er ausgeführt und mitgeteilt hatte, habe etwas so Eigenes, Ursprüngliches, dass er, der Pater, sie immer wieder sich selbst zum Vergnügen auf seinem Instrument vorspiele. Nachher habe Vinci zu Worten, wie er sie gewünscht hatte, eine Melodie gesetzt, die so schnell alle Stimmen und Herzen gewonnen habe, dass sie jetzt von allen Spinnrädern gesungen, von den Burschen im Stall und in Scheune gepfiffen, auf allen Wegen von allem Volke gesummt werde. Unser Lied werde der Gesang genannt. Wie und woher er gekommen sei, wisse kein Mensch mehr. Es sei das beliebte Eigentum des ganzen Berges. Ob mir das nicht genug sage, meinte der Pater. Jetzt, Herr Leser, zweifle ich an dem Talent unseres Jungen nicht mehr. Auch Sie müssen überzeugt sein, dass es der Mühe wert ist, einem solchen Talent den Weg zu öffnen, dass es sich entwickeln kann. Das werden Sie ja nun auch tun. Eine Weile blies der Mann noch schweigend seine Rauchwölkchen in die Luft, dann sagte er bedächtig: Und was dann? Entwickeln wird heißen, den Buben lehren zu lassen, Musik zu machen, bis er nichts mehr anderes will. Vinzenz Leser will aber aus seinem eigenen Sohn nicht einen Musikanten machen. Das ist fahrendes Volk. Er hat eine gute Heimat. Hat er das herumziehende Leben einmal angefangen, so kann er nicht mehr anders und verdirbt dabei. Und ich selber, der es weiß, dass es so kommen muss, soll die Sache anfangen? Nein. Herr, das können Sie nicht von mir verlangen. Das hatte Herr Delrig nicht erwartet. Nun blieb er auch stumm. Eine gute Weile verging so. Erst nach längerem Nachdenken sagte Herr Delrig nicht ohne Erregung: Die Vorstellung von herumfahrenden Musikanten sitzt nun einmal fest bei Ihnen, das ist nicht zu helfen. Aber lassen Sie sich einen Vorschlag machen. Sie haben doch noch Vertrauen zu mir, Herr Leser. Das habe ich, erwiderte dieser fest. Gut, dann schlage ich Ihnen vor, Sie übergeben mir Ihren Sohn für ein Jahr oder etwas länger. Ich werde mit ihm so tun, wie ich mit meinem eigenen Sohn handeln würde. Kommt er zurück und Sie müssen durchaus noch so denken wie heute, so wird das Jahr in der Fremde nicht zu Vincis Schaden sein. Auch wenn er nachher sein Leben als Landmann zubringen soll, kann es nicht schlimm für ihn sein, noch etwas anderes kennengelernt zu haben. Das tut jedem gut, wo er auch stehe. Leser schien sich zu besinnen, aber plötzlich musste ein Gedanke ihn bestimmt haben. Er sagte fest: Das kann nicht sein, Herr. Herr Delrig wünschte zu wissen, warum das unmöglich sein sollte. »Ich werde ja meinen Sohn nicht ein Jahr lang zu Besuch in Ihr Haus schicken, nachdem Sie für einige Wochen, die Sie in dem meinen zugebracht, mehr auf den Tisch gelegt haben, als nötig war«, erklärte der alles erwägende Vinzenz Leser. Herr Delrig lächelte. »Ich wohne allein in meinem geräumigen alten Haus, wo alles sehr still und oft recht leer aussieht. So begreifen Sie, dass die Anwesenheit Ihres Sohnes für mich eine wohltuende, mein ganzes Haus belebende Veränderung sein wird, mir also nur Freude bringe. Sollte Ihnen trotzdem die Sache nicht recht liegen, so verspreche ich Ihnen, in Ihr Haus, wo ich so gerne verweilte, so oft zurückzukehren und Ihr Gast zu sein, bis der letzte Rest von Ungleichheit getilgt sein wird. Nun schlagen Sie mutig ein, Herr Leser. Ich hoffe fest, es soll Sie nie gereuen.« Diesem war unterdessen noch allerlei an Gedanken aufgestiegen. Ein solches Jahr der Fremde könnte einem Jungen, wie Vinci war, wirklich nicht übel tun. Er hatte noch wenig von anderen Leuten und ihrem Tun gesehen. Es könnte ihm heilsame Gedanken erwecken, wenn er sehen würde, wie es draußen zuging, wie mancher Junge von seinem Alter schon kämpfen und ringen musste, um seinen Weg zu finden. Da würde ihm das gute Leben in der Heimat wohl vor Augen kommen. Nur schon aus seinem freien Landleben mitten in die Steinstraßen der Stadt versetzt zu werden, könnte ein wohltätiges Heimweh über ihn bringen, so dass er, lange bevor das Jahr um wäre, heimzukommen und nichts anderes mehr begehrte. »Ich schlage ein«, sagte Vinzenz Leser fest und drückte die dargebotene Hand zur Bekräftigung. Nur das will ich noch sagen, Herr. Sollte der Vinci begehren, heimzukehren, auch noch so viel früher, als Sie die Heimkehr festgesetzt hatten, so lassen Sie ihn ziehen. Diesen Wunsch versprach Herr Delrig unbedingt zu erfüllen. Nach 3 Tagen folgte im Hause Leser wieder ein Abschiedstag. Aber jetzt war niemand traurig. Jeder hatte seinen besonderen Trost dabei. Nur Steffeli begehrte ein wenig auf und meinte, kein Mensch auf der Welt müsse so allein leben wie sie. Wirklich musste Steffeli in dem Winter, der nun folgte, viele einsame Wanderungen machen. Denn zu dem Schulweg, der täglich 2-mal hin und zurück gemacht werden musste, fanden sich keine Genossen ein. Das war für das gesellig angelegte Steffeli ein schweres Geschick, das ihm viele Seufzer auspresste. Von Herrn Delrig kam dann und wann ein Brief, der Nachrichten von Vinci brachte. Frau Stephane musste ihn jedes Mal ihrem Manne vorlesen. Diese Nachrichten lauteten fortwährend sehr gut. Der Junge befinde sich wohl und sei fleißig bei seinen Arbeiten. Dann folgten die herzlichsten Grüße an all die Seinigen und zum Schluss noch einige freundliche Worte von Herrn Delrig über seine Freude, den Jungen bei sich zu haben und dessen erfreuliche Entwicklung zu verfolgen. Der Vater hörte jedes Mal gespannt die Berichte über das Befinden seines Sohnes an, aber es war oftmals so, als bereiteten sie ihm eine Enttäuschung. Noch horchte er erwartend hin, wenn der Brief zu Ende gelesen war. Mehrmals fragte er, kommt nichts mehr? Und Frau Stephane musste versichern, sie habe alles gelesen. Dann ging er schweigend weg. Dass etwas in ihm arbeitete und dass er etwas erwartete, das nicht kam, merkte seine Frau wohl. Sie erriet auch, dass er lieber wollte, dem Vinci wäre es nicht so wohl, er würde fortstreben, heimwollen. Dann stiegen auch bei ihr die Sorgen wieder auf. Wie sollte es nun werden, wenn Vinci wieder daheim sein würde?